Man hat in der Arbeit selbst ein Stück Lebensfreude. Und das hat man vielleicht deswegen, weil man erstens seine Arbeit sehr gut macht und es irgendwie spürt, dass man es gut macht. Und es kommt dann bei den Leuten auch gut an.
Besuch in einer Weiterbildungseinrichtung. Martin ist einer von rund 12.000 Dozenten bundesweit, die Einwanderern die deutsche Sprache beibringen, sie in unsere Kultur und Gesellschaft einführen. Im hellen, freundlichen Besprechungsraum sitzen einige Kursleiter beisammen.
Man hat zweitens die Situation, dass man tatsächlich wirkungsvoll Menschen helfen kann und dass man das Ergebnis der Hilfe auch sieht. Man fängt an mit null bei Kursteilnehmern und nach einem Jahr merkt man, die können auf einem bestimmten Niveau Deutsch. Und man selber hat das mitproduziert. Und das ist eigentlich für mich das Ideal eines Berufs.
Der Idealberuf hat allerdings einen Schönheitsfehler. Er wird schlecht bezahlt. Als Selbstständige erhalten diese Dozenten von der staatlich bezuschussten Bildungseinrichtung 20 Euro brutto pro Stunde. Für Vorbereitung und Nacharbeiten gibt es nichts. Spezialwissen, etwa wie man mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen umgeht, müssen sie auf eigene Kosten erwerben.
Flexibel in die Armutsfalle? Wenn ein Job allein nicht satt macht. Von Christiane Praetorius.
Man kann ja nicht immer in denselben Klamotten in den Unterricht kommen. Das wundert die Schüler dann auch und dann kriegt man Pullover geschenkt oder so. Ja, ist wirklich passiert. Und es ist folgendes, man versucht das einfach durch Mehrarbeit zu kompensieren, dass man dann einfach zum Beispiel am Samstag einen Kurs anbietet, weil dann Bedarf da ist, zum Beispiel für einen Grammatikkurs am Samstag. Und man sieht eine Möglichkeit, okay, da kann ich Geld verdienen, das heißt, ich arbeite dann samstags. Das fällt aber von meiner Erholungs- und von meiner Freizeit weg. Und meinen Haushalt versuche ich irgendwie dann zu machen, wenn die anderen schlafen.
Und weil das alles noch nicht zum Leben reicht, arbeitet Silke außerdem stundenweise als Verkäuferin in einem Spielzeugladen. Sie hat ein Magisterexamen in Orientalistik, beherrscht Türkisch, Persisch und Arabisch. Sie und ihre Kollegen müssen mit Jahreseinkommen um 20.000 Euro brutto existieren. Hungerlöhne. Nach Schätzungen des Bundeswissenschaftsministeriums leben etwa 125.000 Dozenten, die in Deutschland hauptberuflich als Honorarkräfte Erwachsene weiterbilden, zum Beispiel an der Volkshochschule oder in kirchlichen Einrichtungen, in prekären finanziellen Verhältnissen. Schon lange sind solche Lehrtätigkeiten kein anspruchsvoller Zeitvertreib neben einem Brotberuf mehr, sondern Existenzgrundlage für viele Akademiker zwischen Ende 30 und 60. Sie verzichten auf Autos, auf Reisen, auf Restaurantbesuche. Birgit lebt in einer Sozialwohnung.
Meine Kinder sind da einfach auch ganz anders gestrickt als ich. Die sagen auch jetzt, Mensch Mama, du hast studiert, wie kann das sein, dass wir kein Geld haben? Die machen nächstes Jahr Abitur und die sagen ganz klar, wir wollen einen Beruf lernen, bei dem man auch Geld verdient und wir wollen nicht, dass unsere Kinder später in einer Sozialwohnung aufwachsen müssen.
Meine Kinder haben einfach ihre Ansprüche. Einfach ganz normale menschliche Ansprüche, die wir wollen alle keine großen Sprünge machen. Wir wollen in Anführungszeichen würdig, anständig leben. Und das ist nicht möglich. Und das tut weh. Es tut mir gar nicht gut, dass ich einfach keinen Urlaub machen kann. Und dann frage ich mich ja, was ist der Unterschied zwischen meinem Abschluss, meinem Beruf, der ein toller Beruf ist, und dem Beruf eines Ingenieurs? Wir werden desintegriert, obwohl wir integrieren. Und das ist bitter.
Sagt ihr Kollege Paul. Seine zwei Jungs studieren. Damit das Geld reicht, füllt er auch schon mal Regale im Supermarkt auf. Leben in unsteten Beschäftigungsverhältnissen. Jeder bzw. jede dritte Berufstätige in Deutschland ist derzeit nur in Teilzeit oder befristet beschäftigt, in Leiharbeit oder in Minijobs. So eine Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Sie hat dafür jährlich aktualisierte Daten ausgewertet, das sogenannte sozioökonomische Panel des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts Berlin. Dazu gibt es die Grauzone der vorübergehend oder dauerhaft selbstständig arbeitenden Menschen mit kümmerlichen Löhnen und mit Mehrfachjobs. Dabei ist sicher, dass der Arbeitsmarkt auch künftig flexible Beschäftigte verlangt, die man, verschärft durch Finanzkrise und Abschwung, nach Bedarf einstellen und schnell und unkompliziert wieder loswerden kann. Abgesehen von Fach- und Führungskräften, vor allem mit technischen und naturwissenschaftlichen Qualifikationen. Die werden knapp. Die will man eher halten. Uta gehört nicht dazu. Vielleicht, weil sie über 50 ist.
Ich habe Steuerfachangestellte gelernt, EDV-Anwendung und Programmierung und habe ein Studium Chemieingenieurwesen absolviert. Ich glaube, ich habe während meiner Studienzeit zuletzt so wenig verdient wie jetzt hier im Callcenter.
Uta ist Kundenbetreuerin in einem Callcenter. Sie bekommt 6,40 Euro bis 8 Euro brutto die Stunde, je nach Leistung. Davon kann sie in einer süddeutschen Großstadt nicht leben. Deshalb gibt sie freiberuflich nebenher EDV-Kurse. Ihre Anstellung bei der Telekom hat sie verloren und trotz ständiger Bewerbungen findet sie keinen angemessenen Ersatz.
Ich sitze an der Kasse, bediene die Leute, was sie einkaufen und das kassiere ich ab. Ich brauche noch was, ja. Und das mache ich noch nebenher. Hier im Haus. Regale einsortieren. Dreimal in der Woche, eine Stunde.
Heidi ist gelernte Einzelhandelskauffrau in einem großen Supermarkt. Den Minijob nebenher braucht sie, weil sie zwar gern eine volle Stelle hätte, aber nur eine halbe bekommt. Nicht, dass es zu wenig Arbeit im Supermarkt gäbe, aber Teilzeitkräfte sind für ihren Arbeitgeber einfach günstiger. Mit Heidis halber Stelle zum Beispiel, die ihn rund 12.000 Euro brutto pro Jahr kostet, spart er sich Sozialabgaben. Denn Heidis restliche Arbeit kann er unter Minijobbern aufteilen. Die kann er geringfügig versichern. Auch Heidi selbst entgehen so Sozialleistungen, weil sie ihre halbe Stelle nur mit einem Minijob auffüllen kann. Das Geld fehlt ihr dann später bei der Rente. Der 38-jährige Sicherheitsfachmann Bernd bekommt im Wachdienst 8,12 Euro brutto pro Stunde. Er kann sein Leben nur mit täglich 12 Stunden Einsatz finanzieren.
Ich würde also unheimlich gern noch einen zweiten Job machen. Also ich würde gern Wochenends bei meinem Getränkehändler zum Beispiel ausfahren oder so. Aber ich kann dem überhaupt nicht bieten, eine Regelmäßigkeit. Wenn ich keinen genehmigten Urlaub habe, muss ich meiner Firma permanent zur Verfügung stehen. Und das lässt einfach einen Zweitjob gar nicht mehr möglich. Wenn man also ganz genau weiß, sonntags bis freitags habe ich jeden Tag 12 oder 13 Stunden, dann könnte ich samstags noch 5-6 Stunden dort arbeiten und auf 400-Euro-Basis mir noch für nebenher was verdienen. Da könnte ich mir vielleicht sogar dann eine private Altersvorsorge, zumindest eine kurzfristige, leisten.
Bernd war früher Verwaltungsfachmann bei der Bundesagentur für Arbeit, dann lange Jahre Berufssoldat bei der Bundeswehr, ehe er freiwillig ausschied. Uta, Heidi und Bernd sind weder Langzeitarbeitslose noch Ungelernte. Und einen sogenannten Migrationshintergrund, oftmals gestelzt neutrale Umschreibung für fehlende schulische und berufliche Qualifikation von Zuwanderern, haben sie auch nicht. Dennoch müssen sie sich zu Niedriglöhnen, in wackeligen Arbeitsverhältnissen, mit Zusatzarbeiten oder als Extremjobber abrackern, bei zuletzt guter Konjunktur.
Das ist ein ganz neues Phänomen. Vor 10 Jahren hätten wir über dieses Problem nicht geredet. Das gab es in Deutschland nicht. Das gab es in den USA. Leider muss man sagen, hat damit auch zu tun Hartz IV. Hier findet so etwas statt wie ein Lohndumping. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass insgesamt Vollzeitarbeitsplätze in Deutschland immer mehr an Bedeutung verlieren.
Sagt der Bremer Ökonom Professor Rudolf Hickel, Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Er kritisiert, und nicht erst seit der Finanzkrise, den massiven Renditedruck auf viele Unternehmen in den letzten Jahren.
Früher waren so Rendite in Unternehmen etwa 4-8%, heute im Maschinenbau zum Teil auch noch 8%, soweit sie nicht aktiennotiert sind. Warum ist das auf das eingesetzte Kapital bezogene Gewinn, warum ist der mit 8% einigermaßen angemessen? Weil damit ein Unternehmen den Spielraum hat, sich auch sozial längerfristig am Markt zu stabilisieren. Und dieses Prinzip der angemessenen Rendite, ich will ja nicht mal sagen der gerechten Rendite, ist völlig explodiert. Wir haben in der Zwischenzeit eine ganz andere Situation. Die Renditeerwartungen, die heute auf den Börsen signalisiert wird, vor allem gegenüber den großen DAX-Unternehmen, die liegt ja bekanntermaßen 25% nach Steuern. Das Signal der ökonomischen Erfolges kommt nicht mehr aus dem Bauch der produzierenden Unternehmen, sondern es wird von den Finanzmärkten abstrakt vorgegeben. Und das führt zu einer absoluten Fehlentwicklung. Und ich kenne kluge, gute und seriöse Vorstände von DAX-Unternehmen, die unter dem Problem selber leiden, weil sie gleichsam wider besseres Wissen gejagt werden, solche hohen Renditen einzuhalten.
Ein Druck, der sich bis hinunter zu externen Dienstleistern der Industrie fortsetzt. Wachmann Bernd, verliehen an einen Autokonzern, verdient mit 8,12 Euro brutto in der Stunde nicht einmal ein Drittel so viel wie der im Werk angestellte Kollege, bei gleichen Aufgaben. Callcenter-Mitarbeiter betreuen billigst Kunden für Versicherungskonzerne, Energieriesen oder für die Pharmabranche. Elke zum Beispiel. Sie bietet für rund 8 Euro Stundenlohn telefonisch Ärzten und Professoren Arzneien an.
Ich muss in kürzester Zeit, in Sekundenschnelle, erfassen, wie der andere an der Leitung, den ich spreche, drauf ist, wie ich meine Stimme moduliere, wie ich durchkomme an dem Drachen vom Doktor, ja, und dann den Doktor sprechen. Ich werde auf Sekunden genau abgerechnet. Ich werde auf Sekunden genau überprüft meine Leistung. Und das kann nicht jeder. Ich sehe es persönlich als Herausforderung. Ich habe einen Anspruch an mich und meine Arbeit. Aber am Abend bin ich platt.
Dennoch versucht sie freiberuflich nebenher für einen anderen Auftraggeber betuchten Mitbürgern Luxusvillen in der Karibik zu verkaufen. Der ständige Existenzdruck trotz zweier Jobs zeigt Wirkung. Leichter fällt die Belastung durch mehrere Jobs offenbar, wenn die bescheidene Selbstständigkeit frei gewählt ist. Timo zum Beispiel, von Beruf Schauspieler, jongliert ebenfalls mit zwei Beschäftigungen. Er will unbedingt als Filmregisseur Fuß fassen. Sein Broterwerb? Rezeptionist im Hotel für 6,50 Euro brutto pro Stunde. Lohndumping auf Kosten der Steuerzahler. Mit Leistungen nach Hartz IV hat er insgesamt monatlich 1.000 bis 1.200 Euro netto. Davon finanziert er auch noch seinen kleinen Sohn.
Morgens sitze ich am Rechner, arbeite an meinem Drehbuch. Dann mache ich Mittagessen, was ich meistens selber koche, weil ich kein Tiefkühlfraß mag. Dann beginnt entweder um 14 Uhr mein Hoteljob oder ich bin dabei, das Buch weiterzuentwickeln oder ich telefoniere mit Produktionsfirmen oder organisiere was auch immer. Oder ich habe meinen Sohn oder ich bin irgendwann tatsächlich mal abends verabredet. Weil meistens, wenn ich im Hotel bin, mein Privatleben leidet darunter, denn der Job geht dann von 14 bis 22 Uhr. Und da hat meistens keiner mehr Lust, sich mit mir zu verabreden, weil es auch gar nicht sicher ist, dass ich bis 22 Uhr raus bin. Bei Spätanreisen kann das auch 24 Uhr werden, dann habe ich halt Pech gehabt. Wenn ich es hätte anders haben wollen, hätte ich es anders gemacht.
Allerdings kämpfen Timo und Kollegen für akzeptable Honorare und soziale Sicherungen. Produktionsfirmen beschäftigen sie auf Zeit und, um Kosten zu drücken, immer kürzer. So sind immerhin knapp 30% aller Filmschaffenden auf Hartz IV angewiesen. Auf die Dauer hinterlässt die Mehrfachbelastung durch mehrere Jobs Spuren. Erika hat mit Mitte 50 schon viele Jahre mit Haupt- plus Nebenberuf hinter sich. Die Verkäuferin und ausgebildete Hauswirtschafterin hat allein 4 Kinder großgezogen.
Der Körper ist halt einfach ausgepowert und es ergibt keinen Sinn, weil man kann noch so viel verdienen oder was heißt viel, in Anführungszeichen. Es langt hinten und vorne nicht. Jetzt durch die Spritpreise, Nebenkosten, also wie gesagt, deswegen sehe ich auch da keinen Sinn mehr drin.
Auch Ines hat, obwohl erst 30, ihre langjährige Karriere mit Kurzzeit- und Mehrfachjobs satt. Die Germanistin und Soziologin mit Magisterexamen ist sauer, weil selbst die Arbeitsagentur sie immer nur flott an Leiharbeitsfirmen und Callcenter weiterreicht.
Es sind selten oder fast nie Ganztagsstellen und vor allem sie sind immer nur befristet. Also gerade Zeitarbeitsfirmen haben sich natürlich spezialisiert auf kurzfristige Recruiting von Personen für ganz kurze Zeiten. Meistens sind es Schwangerschaften, die überbrückt werden müssen in den Firmen oder Urlaube sogar. Also 6 Wochen, wenn jemand 6 Wochen wegfährt und er fehlt einfach in diese Firma, muss er ersetzt werden. Und darum werden auch gern Akademiker genommen, die müssen nämlich nicht eingelernt werden. Und ich bekomme ungefähr 10 Euro die Stunde dafür, dass ich versuche, in 6 Wochen die Arbeit für jemanden zu leisten, der vielleicht schon 10 Jahre in der Firma ist.
Sie sehnt sich nun nach Kontinuität und bewirbt sich als Assistentin der Geschäftsleitung bei diversen Firmen, wohl wissend, dass das meist bessere Sekretärinnenjobs sind.
Wir sind Söldner. Man geht dahin, wo man bezahlt wird. Man macht den Job, den man machen soll. Und der Unterschied zu einem Söldner ist also nicht sonderlich groß, bis auf die Bezahlung. Die Jungs werden besser bezahlt.
Bekanntlich erodiert die bürgerliche Mittelschicht. Per Saldo steigen mehr Menschen in untere Lohngruppen ab, als in die Liga der Spitzenverdiener aufrücken, so das Deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut Berlin im März 2008. Tendenziell wird das so bleiben, auch wenn die Zahlen nach Meinung vieler Soziologen noch nicht dramatisch sind. Immerhin ist das Armutsrisiko gestiegen. Ein Warnzeichen. Andererseits findet die gut ausgebildete Mittelschicht derzeit immer noch eher Arbeit als Unqualifizierte. Mit der weit verbreiteten Haltung, lieber schlecht bezahlte Arbeit als gar keine, vergrößern diese Menschen auch nicht die chronisch arme Schicht der wenig Qualifizierten im gesellschaftlichen Abseits, meint der Mainzer Soziologe Stefan Radil. Selbst öffentliche Auftraggeber schaffen mittlerweile massenhaft befristete bis prekäre Arbeitsverhältnisse, um zu sparen. So leben etwa viele Lehrbeauftragte an Universitäten, ob promoviert oder nicht, in sehr angespannten Einkommensverhältnissen. Schlecht honoriert, mit 15 bis ausnahmsweise 36 Euro je Stunde, dürfen die freiberuflichen Billigwissensarbeiter zudem aus arbeitsrechtlichen Gründen nur wenige Wochenstunden unterrichten. Sonst hätten sie Anrecht auf eine feste Stelle. Vorsichtig formuliert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW:
Als gesichert gilt, dass die Zahl der irregulären wissenschaftlichen Beschäftigten wächst und dass diese immer mehr zu einer Stütze des regulären Lehrangebotes werden. An manchen Fachbereichen betrifft dies bis zu 50% der Pflichtveranstaltungen. Ursprünglich sollten Lehrbeauftragte eine Ergänzung der Studienangebote durch Menschen aus der Berufspraxis und damit eine willkommene Form des Austausches zwischen Hochschule und Gesellschaft sein.
Mangels beruflicher Alternativen aber bestreiten mittlerweile tausende Akademiker ihren Lebensunterhalt mit solchen Lehraufträgen, vor allem Geisteswissenschaftler. Sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse sind längst auch anderswo im öffentlichen Dienst gang und gäbe. Da dürfen zum Beispiel mancherorts Kindergärtnerinnen nur noch auf Zeit arbeiten. Nach einer Zwangspause werden sie dann neu eingestellt und wieder niedrig wie Berufsanfängerinnen vergütet. Das ist demotivierend und drückt später die Rente der Frauen. Auch manche jungen Lehrer stehen als Manövriermasse den Schulklassen nur noch befristet zur Verfügung. Mit Beginn der Sommerferien entlässt man sie in die Arbeitslosigkeit. Sie kellnern oder verkaufen in Boutiquen, um auf Abruf vielleicht erneut in der Schule einspringen zu dürfen. Jahr für Jahr steckt der Staat weniger Geld in die Bildung. Mit seinen Aufwendungen für Schüler und Studenten erreicht Deutschland im OECD-Vergleich noch nicht einmal Durchschnittswerte, kritisiert der Würzburger Ökonom und Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Er schreibt:
Schon jetzt ist zu erkennen, dass sich die Entstaatlichung zulasten der Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Bildung und Infrastruktur auswirkt. Sie führt zudem zu einer wachsenden sozialen Ungleichheit und zu einer Erosion des Wohlfahrtsstaates. Da dieser bisher als wichtigste Klammer für das Staatsempfinden der Bürger dient, gefährdet die Entstaatlichung auch die politische Stabilität des Landes.
Sein Kollege Rudolf Hickel fordert deshalb, die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Das würde dem Staat jährlich 12 bis 14 Milliarden Euro zusätzlich in die Kassen spülen, die ausschließlich in die Bildung fließen könnten. Ein sozialverträglicher Freibetrag von 500.000 Euro pro Kopf könnte es vielen Menschen erleichtern, privat Geld fürs Alter zu sparen oder ein Häuschen zu bauen. Der promovierte Historiker Ugo lehrt Studenten Italienisch am Sprachenzentrum der Berliner Humboldt-Universität. Sein Stundenhonorar? 21,40 Euro, wie für alle Dozenten dort. Einen Zweitjob hat er als freier wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock. Ebenfalls auf Honorarbasis. Es ist gar nicht so selten, dass Dozenten ihren freien Status bejahen, grundsätzlich.
Die Armutsgrenze, die bei mir tatsächlich ab und mal nach unten überschritten wurde, hat mir trotzdem nie sozusagen verhindert, weiterzumachen oder genau vom Punkt an neu zu starten, um andere Ziele zu erreichen. Im Gegenteil, ist immer ein Sporn gewesen. Natürlich bleiben Lebensangst und Panikattacke nachts, das gehören dazu irgendwie. Ich lege viel Wert darauf, mit relativ wenig aufzukommen, um keine Kompromisse eingehen zu müssen. Das ist für mich eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Die Freiheit und die intellektuelle Freiheit vor allem, das ist etwas, worauf ich nicht verzichten kann. Grundsätzlich.
Allerdings fordern Ugo und seine Kollegen an der Humboldt-Universität leistungsgerechte Honorare, Zuschüsse zur Alterssicherung und last not least Weiterbildungsangebote. Für angestelltes Lehrpersonal eine Selbstverständlichkeit.
Wo auch immer bundesweit ein Sprachenzentrum, ein Weiterbildung, Wochenende anbietet, ich versuche natürlich auf meine Kosten teilzunehmen. Das heißt, muss ich zuerst an Arbeitsstunden verzichten, womit ich arbeite und lebe de facto, und dann die Kosten dieser Weiterbildung ganz und gar tragen.
Lebenslang lernen, beruflich fit sein bis zur Rente. Niedriglöhner, Selbstständige zumal, können also zusehen, wie sie sich auf dem Laufenden halten. Timo, der Regisseur, half aus Geldmangel seinem Professor beim Hausbau, um einen 9-monatigen Drehbuchkurs absolvieren zu können. Am schwersten aber tun sich die Menschen mit unsicheren Jobs, mit schwankenden bis prekären Einkommen bei der Alterssicherung. Elke aus dem Callcenter zum Beispiel weiß, dass sie einmal 500 Euro Rente bekommen wird und will damit dann irgendwo billig im Ausland leben. Sparen kann sie nichts. Deutschland hat ein massives Verteilungsproblem. Während die Arbeitnehmereinkommen 2007 gerade mal um 2,6% stiegen, wuchsen Unternehmensgewinne und Vermögen dagegen fast dreimal so stark, um 7,2%, so das Statistische Bundesamt. Der Ökonom Rudolf Hickel fordert nicht zuletzt deshalb flächendeckend Mindestlöhne, auch für den öffentlichen Dienst. Das ist aber nicht alles.
In den letzten Jahren sind die Löhne im Vergleich auch zur Produktivität, im Vergleich auch zu anderen ökonomischen Kriterien deutlich zurückgegangen. Man bezeichnet es vornehm als moderate Lohnpolitik. Da diese Lohnpolitik auch nicht belohnt worden ist durch Vollzeitarbeitsplätze, brauchen wir als erstes eine expansive Lohnpolitik. Wir machen eine Beobachtung, dass selbst die Tariflöhne, die im Abschluss, sagen wir mal, im letzten Jahr waren die ungefähr bei 2,2% im Jahresdurchschnitt, dass die effektiv gar nicht bezahlt werden. Das heißt also, es gibt immer mehr Unternehmen, die sich nicht mehr an die Tarifverträge halten. Also hier gibt es ein großes Bündel.
Die Einkommen gerechter zu verteilen, um die Binnenwirtschaft zu stützen, ist für Hickel wichtig, gerade jetzt im Abschwung. Dazu gehört auch, Menschen mit kleinem Geldbeutel mehr von jedem zusätzlich verdienten Euro zu belassen, statt ihnen unverhältnismäßig viel davon wegzusteuern. Diese sogenannte kalte Progression zehrt mit an den Einkommen. Bachmann Bernd kennt das. Außerdem muss er von seinen 8,12 Euro Stundenlohn auch noch Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung abführen. Da nimmt er einiges hin.
Ich habe schon mehrmals 24 Stunden, einmal 36 Stunden Dienst gehabt, was man natürlich in keinster Weise rechtlich machen darf, sowohl der Arbeitgeber nicht beauftragen, sowie eigentlich auch der Arbeitnehmer nicht machen darf, weil wenn da was passiert, hast du keinerlei Versicherungsschutz, die Berufsgenossenschaft wird nicht eintreten für dich, wenn es ganz schlimm kommt, invalide wirst. Das sind einfach Dinge, die werden von dir erwartet, aber nicht verlangt.
Vielen sogenannten Selbstständigen dagegen nützt es wenig, sich so abzurackern. Ihre wirtschaftliche Lage bleibt prekär. Trotzdem müssen sie Kranken- und Rentenversicherung komplett aus eigener Tasche zahlen, und sei es unfreiwillig. Andreas zum Beispiel, Kameraassistent mit 6 Arbeitgebern.
Wir sind weisungsgebunden, das heißt also eigentlich nicht selbstständig nach den gesetzlichen Definitionen. Das heißt, eigentlich müsste uns jeder Arbeitgeber auf Steuerkarte mit allen Sozialabgaben beschäftigen. Ganz egal, ob die Beschäftigung einen Monat oder nur 2 Wochen oder auch nur 3 Tage oder nur einen Tag dauert. Die meisten Auftraggeber, die privaten Auftraggeber, möchten das nicht. Die möchten sich die Sozialabgaben sparen. Also das haben mir einige deutlich gesagt, das ist uns zu teuer, wenn wir die abführen müssen. Also arbeiten viele Kollegen selbstständig auf Rechnung. Wir schreiben dann Bezeichnungen auf die Rechnung, die unserem Tätigkeitsfeld einigermaßen entsprechen, die aber eine selbstständige Tätigkeit zulassen würden. Ich habe mit einigen Auftraggebern schon darüber diskutiert. Einer war auch schon bereit, mich auf Steuerkarte mit Sozialabgaben zu beschäftigen. Wir haben das 2-mal ausprobiert und danach war ihm das allerdings auch zu teuer. Und wir versuchen jetzt eine andere Lösung zu finden. Wir wissen noch nicht genau, wie die aussieht.
Die Rentenversicherung ist keine, ne? Und im Moment, seit Jahren, bezahle ich überhaupt nichts.
Sagt Tom, der Kurse für Immigranten leitet. Was kaum jemand weiß, etliche freiberufliche Dozenten und Lehrbeauftragte an Universitäten sind überhaupt nicht rentenversichert, obwohl per Gesetz dazu verpflichtet. Wie sollen sie bei 20.000 Euro Bruttojahreseinkommen und weniger Krankenversicherung und auch noch rund 20% Rentenversicherung ganz allein finanzieren? So hoffen viele, dass die Rentenkasse sie nicht erwischt. Ein Staat, der heute Niedriglöhner, auch eigene Bedienstete, in die Armutsfalle treibt, wird dafür später einmal die soziale Zeche zahlen müssen. Öffentliche Kassenwarte sollten umdenken und umsteuern, meint Ökonom Rudolf Hickel. Es sei ein Fehler gewesen, ab 2001 mehrfach die Steuern auf Unternehmensgewinne zu senken. Was hatten sich Finanzpolitiker davon erhofft?
Die Unternehmenssteuern, die Steuern der Einkommensstarken werden gesenkt. Dann geben die Unternehmen mehr aus, die Unternehmen investieren mehr. Mit den Investitionen entstehen neue Arbeitsplätze und mit dem Einsatz der Arbeitsplätze entsteht neues Wirtschaftswachstum. Und da haben wir nun also bitter genügend Erfahrung über ganz, ganz viele Jahre, wenn man so will, sogar eigentlich im Grunde ab den 80er Jahren, dass diese Kette nie funktioniert hat. Ein Drittel des Anstiegs der Staatsschulden in den letzten Jahren ist zurückzuführen, schlichtweg auf eine verpatzte Steuerentlastungspolitik der Unternehmen. Und das Zweite ist, dass dann natürlich der Druck auf die Haushalte, noch mehr einzusparen. Einsparen findet natürlich dann immer statt, vor allem in sozialen und wichtigen infrastrukturellen Bereichen, die nicht unmittelbar jetzt von der Wirtschaft aus präferiert werden. Dann haben wir also beides, einen Anstieg der Staatsschulden auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite auch im Grunde genommen eine weitere Kürzung von Staatsausgaben. Es gibt einen sehr geschätzten Kollegen von mir, der Peter Bofinger, der im Rat der Fünf Weisen sitzt, der hat mal gesagt, wir brauchen keine Staatsschuldenbremse, sondern wir brauchen eine Steuersenkungsbremse. Nach diesen Erfahrungen würden wir einigermaßen ordentlich die Steuern erheben und nicht immer die Steuern senken, ohne die versprochenen Effekte von mehr Wirtschaftswachstum, dann hätten wir erheblich mehr auch Spielraum für staatliche Politik.
Und der ist durch die Finanzkrise massiv beschnitten. Das gigantische, unkontrolliert spekulative Kapital rund um den Globus speist sich auch aus Umverteilung. Zugunsten der Kapitalgewinne und zulasten der Masseneinkommen, so Hickel. Tom und Birgit, Silke, Paul und Martin unterrichten Erwachsene. Sie sind Akademiker, aber keine Sparkasse gibt ihnen Kredit. Tom wurde das Girokonto gekündigt, als ihm wegen vorübergehender Schulden Pfändung drohte.